Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Mit dabei ein alter Gast aus Österreich, Gerald Gross. Im letzten Jahr, ziemlich genau Mitte Januar war es, saßen wir schon einmal hier. Wir haben gerade schon gesagt, wir wollen vielleicht eine kleine Tradition daraus machen, immer wieder im Januar uns hier im wunderschönen Altaussee zu treffen. Gerald, du hast es ja sicher mitbekommen, im Vorlauf zu Davos, dann jetzt die letzten Tage, das wirkt auf mich alles sehr chaotisch.
Die Welt ist im Umbruch. Das ist sie zweifelsohne. Aber nicht erst seit Donald Trump, nicht seit diesem 20. Jänner 2025 und auch nicht seit 3 Monaten. Weder seit Venezuela noch seit Grönland. Die Welt ist die letzten 10-12 Jahre in den Umbruch gegangen. Und wir haben ja entscheidende Warnsignale und bröckelnde Strukturen gesehen. Es begann in Wahrheit 2015 mit dieser großen Migrationskrise, die Angela Merkel ausgelöst hat. Ich habe das in dem Buch Merkels Werk Unser Untergang, glaube ich, ausführlich im Rückspiegel, aber auch mit einem Blick in die Zukunft beschrieben. Es setzte vor 2020 mit der Corona-Katastrophe, die dazu gedient hat, weltweit, aber im Speziellen in Europa, ganz unverhohlen Grund- und Freiheitsrechte massiv einzuschränken. Und vor allem jene Menschen zu diffamieren, die sich dagegen zur Wehr gesetzt haben. Dann hat man Menschen ausgestoßen aus der Gesellschaft, mit dem Rücken zur Wand gestellt, sie als unsolidarische Individuen bezeichnet. Der eigene Freund war eine Virenschleuder, war eine Gefahr, war eine Lebensgefahr, eine Gesundheitsgefahr. Es setzte sich fort mit März 2022, mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, auch mit der Vorgeschichte 2014 Krim, auch mit der Vorgeschichte 1992 Wiedervereinigung Deutschlands, Ende des Ostblocks, des Warschauer Pakts, no inch more, keinen Meter weiter, NATO-Osterweiterung. Und es ist nun, ja, mit der Wahl Donald Trumps wieder ein Stück weit mehr diese Welt in Umbruch geraten. Aber es ist kein Umbruch, dass wir in einer sogenannten Zeitenwende wären, die ein brutales Jahrzehnt anstrebt. Ganz im Gegenteil, ich sehe diesen Umbruch als Riesenchance. Der Umbruch tut weh. Der Umbruch, die Änderung der Denkweise, die Änderung althergebrachter Felder, gesellschaftlicher Felder, politischer Felder seit 1945, das tut weh, weil der Mensch inklusive mir ein Gewohnheitstier ist. Das heißt, wir gewöhnen uns auch, ja, ein Stück weit an negative Entwicklungen und akzeptieren negative Entwicklungen sogar mehr, die uns selbst betreffen, aus lauter Angst vor der Änderung. Und in dieser Phase sind wir jetzt, wir sind in dieser Phase Konservatismus gegen progressive Elemente, Ideologien. Das heißt, es ist ein Glaubenskrieg im Gange und ich vergleiche das so ein wenig mit den Geburtswehen. 9 Monate hast du eine Ruhe. Die letzten Stunden und Tage vor der Geburt ertragen gebärende Höllenschmerzen, Mütter. Und genau in dem sind wir jetzt drinnen. Wir sind in diesem Flaschenhals drinnen, wo gepresst wird, wo gezerrt wird, wo gezurrt wird, wo vernebelt wird und erleben ja ein Ende einer althergebrachten Struktur, die, so wie im alten Babylon, wenn man an Atlantis glaubt, wie im alten Atlantis oder an den letzten Walzer auf der Titanic, die nun diese Situation und diese Emotionen auslöst. Das heißt, das alte System ist am Ende.
Erlebst du das oder hast du das in der Vergangenheit aber erlebt, dass so eine, wir kennen die Spaltung innerhalb der Bevölkerungen, aber wir haben sie noch nicht so auf der höchsten politischen Bühne erlebt. Und dass der kanadische Präsident von einer Zeitenwende redet, offiziell sich dem, man kann sagen, den Chinesen anbietet, dass wir sehen, dass dieser Streit zwischen den Europäern und den USA so offen ausgetragen wird wie aktuell, das war ja eigentlich früher diplomatisch hinter verschlossenen Türen. Jetzt ist es für alle zu sehen.
Ja, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, Donald Trump ist ein Verrückter, Donald Trump ist ein Autokrat, Donald Trump ist ein Diktator, wie es die etablierten Medien, Mainstream, öffentlich-rechtliche wieder tun. Erst die letzten Tage im ORF eine große Reportage, Donald Trump ist ein Diktator, Polizeikontrollen in den ganzen USA in Gestapo-Manier. So wurde das insinuiert. So, damit kann man sich abfinden. Nur wenn man sich mit dieser einfachen Antwort abfindet, dann wird man die Welt nicht verstehen und dann wird man am Ende auch aus meiner Sicht Donald Trump und die Entwicklung nicht verstehen. Ich glaube, dass Donald Trump durchaus ein Interesse an einem starken Europa hat. Und ich glaube, dass Donald Trump es die letzten 10 Jahre auch mehrmals und oftmals gesagt hat. Ich erinnere an exakt vor einem Jahr, als J.D. Vance bei der Sicherheitskonferenz in München war und dort der versammelten europäischen Elite Folgendes erklärt hat. Eure neue Orwellsche Meinungszensur könnt ihr euch in die Haare schmieren, damit zerstört ihr euch eure Demokratie und spaltet das Volk noch mehr. Erster Punkt. Zweite Botschaft. Wenn ihr Europäer nicht bald die Zuwanderungskrise, die Migrationskrise, die wir schaffen, dass Politik überwindet und wieder für sichere Grenzen, Souveränität eurer Länder und eine Identität eures Volkes sorgt, werdet ihr euch am Ende abschaffen. Dritte Botschaft, J.D. Vance. Wenn ihr weiterhin mit dem Green Deal auf europäischer Ebene euch selbst deindustrialisiert, überall Windkrafträder aufstellt, mit der Energie vorn und hinten nicht zurechtkommt und dann von den Chinesen oder von wem auch immer vierfach teurere Energie aus Kohle gefördert kaufen müsst, dann seid ihr nicht nur verdammte Heuchler und Lügner, ihr zerstört eure Grundlage des Wohlstandes selbst. Damals ist die Nomenklatura, die europäische Nomenklatura, Olaf Scholz, Friedrich Merz, Markus Söder, Macron, Ursula von der Leyen in der ersten Reihe gesessen und gesagt, das ist eine Grenzüberschreitung des J.D. Vance und J.D. Vance ist ein Verrückter.
Ja.
Die Botschaft habe ich exakt vor einem Jahr gehört. Die Botschaft habe ich 2016 bei den ersten Wahlkampfreden und den ersten Reden von Donald Trump gehört. Punkt. So, und in dieser Situation ist Europa aus seiner Sicht ein schwacher, lahmer, feiger, in sich selbst zerstörerischer, ein Betonring, der einen und die gesamte globale Wirtschaft, auch die globale Sicherheit durch die Homogenität der einzelnen Völker in den Abgrund zieht. Und genauso geht Donald Trump jetzt mit Europa und Europas Eliten um. Ich bin mir hundertprozentig sicher und ich möchte Donald Trump nicht verklären. Er hat weder was gegen Philipp Hopf noch gegen Gerald Groß. Er möchte auch nicht die United States Air Force hierher schicken, wollen außer Kraft setzen und er wird weder Sardinien noch Alt-Aussee oder sonst was annektieren. Das ist alles Schwachsinn, was wir hören. Was er will, ist, dieses Europa daran zu erinnern, dass Europa endlich seine Hausaufgaben macht. Und derzeit ist die größte Gefahr aus meiner Sicht, trotz Grönland, trotz Venezuela, trotz aller dieser lustigen Debatten, über die wir jeden Tag beängstigt auf den Boden blicken oder lächelnd uns darüber hinwegspielen, es wäre ein Komiker, ein kleinesker US-Präsident. Derzeit ist die größte Gefahr für Europa, und ich bleibe dabei und ich sage seit Jahren, die größte Gefahr für Europa ist nicht Donald Trump. Die größte Gefahr ist Friedrich Merz, Keir Starmer, Ursula von der Leyen. Es sind Politiker, die anders reden, als sie tun. Es sind Heuchler und Opportunisten, die die intellektuelle Fähigkeit nicht besitzen, das zu realisieren, was sie selbst uns antun. Es hat nicht Donald Trump die BMW-Werke in den deutschen Landen, BMW, Audi, Verbrenner, zerstört. Es hat nicht Donald Trump in Österreich Tausende von Arbeitsplätzen jetzt gekostet durch den Zusammenbruch der Automobilindustrie. In den letzten Tagen habe ich eine Reportage gesehen, wo aus einer steirischen Region, wo wir uns heute befinden, herausgezogen wurde, die Taschenlampe darauf gerichtet wurde. Und Donald Trump hat einen steirischen Betrieb zerstört. 200 Menschen sind arbeitslos. Und dann denke ich mir, spannend. Also die Zollpolitik des Donald Trumps, diese Zollverwerfungen, die sich ja dann binnen von 3 Wochen geklärt haben, indem die Europäer die Hosen runterlassen haben und ihm 700 Milliarden Euro geschenkt haben, die werden schuldig. Oder ist es nicht doch das Versagen unserer nationalen und europäischen Eliten, die mit dem Green Deal in Wahrheit der europäischen Industrie das Rückgrat gebrochen haben, mit hohen Strompreisen uns die Möglichkeit rauben, günstig am Weltmarkt um unsere Produkte anzubieten und zu produzieren, die mit hohen Lohnnebenkosten und im Übrigen mit Steuern von 50-54% in Österreich und Deutschland jedem talentierten, jungen, unternehmerischen Geist, da denke ich an die Ein-Personen-Unternehmen, EPUs, es verunmöglichen, zu wirtschaften, eine Existenz aufzubauen und anderen Menschen einen Job zu geben. Das tun wir selbst. Wir zerstören uns. Donald Trump ist bestenfalls der rhetorische Zuckerguss, der uns noch Angst macht. Aber zerstören tun wir uns. Ich habe da sehr ambivalentes Verhalten. Ich bin, was Grönland betrifft, habe ich eine andere Linie als Donald Trump. So geht das nicht. Ich sage Grönland den Grönländern. Ich sage aber auch Österreich den Österreichern. Und ich sage auch Deutschland den Deutschen. Wer Grönland den Grönländern sagt und wer sagt, ich schütze die Population von 60.000 Inuits vor den bösen Wall Street Amerikanern und sich quasi in einen Pseudorassismus ergeht und sagt, die Amerikaner sind böse Invasoren, der muss auch erkennen, dass wir 9 Millionen Invasoren nach Europa bekommen haben, die uns, unsere Souveränität, unser Existenzrecht, unsere Art zu leben, unsere Tradition, unsere Sprache, unsere Finanzmittel, unsere Budgets zerstört und ausgeraubt haben. Ja, wo ist dann der Unterschied? Also wenn ich Grönland den Grönländern sage, muss ich sagen, Deutschland den Deutschen, Österreich den Österreichern, Italien den Italienern, Kroatien den Kroaten. Das sagen sie ja nicht, witzigerweise. Das heißt, da sage ich, Grönland ist ein souveräner Staat. Also ist eine souveräne, autonome Region eines souveränen Staates des Königreichs Dänemarks. Und wenn es ein Problem dort gibt, dann ist es zwischen Donald Trump und Dänemark zu klären. Und wenn es ein NATO-Problem ist, dann ist es in der NATO zu erklären. Und wenn es ein EU-Problem ist, dann ist es innerhalb der europäischen Staaten zu klären. Man muss sich mal überhaupt definieren, auf was für einer Ebene diskutieren wir da jetzt. Donald Trump sagt, das ist ein NATO-Problem, weil diese Insel, dieses Backeis in Wahrheit, weil mehr ist es in Wahrheit nicht, 3000 Meter dickes Eis, zu wenig geschützt ist. Vor China und vor Russland. Das stimmt sogar. Das stimmt. Das sagen mittlerweile sehr viele Militärexperten. Dann ist es ein einfaches dort, 3000 US-Soldaten in den NATO-Stützpunkten zu installieren, 500 Dänen, 500 Franzosen, 500 Deutsche, dann sichert man das Gebiet gemeinsam in der NATO ab. So einfach ist es. Und wenn es darum geht, die Bodenschätze dort zu akquirieren, wo es erst einmal durch 3000 Meter Eis durch muss, das gehört jetzt auch nur dazu gesagt, dann kann man sich zwischen der Europäischen Union, Dänemark und den USA überlegen, wie teilen wir die gemeinsamen Nutzungsrechte dieses Dänemarks aus? So, Faktum ist, Dänemark ist eine Kolonie, die im Übrigen nicht zur europäischen Hemisphäre gehört, sondern zur amerikanischen Hemisphäre. Also der Weg zwischen Grönland City, ja, Inuit Hauptstadt und Brüssel ist ein weiterer als zwischen Grönland und New York. Geografisch gehört es zur amerikanischen Platte und nicht zur europäischen. Ist eine Kolonie, bin ganz begeistert, dass mittlerweile die Linken alle, also wenn es gegen Donald Trump ist, selbst den dänischen Kolonialismus der Könige verteidigen, finde ich auch lustig, kann man auch sich darüber unterhalten, wie dumm das mittlerweile alles geworden ist. Aber ich erkenne an, Grönland ist genauso souverän, wie es Österreich ist und wie Deutschland es ist. Und einer, der sagt, ein gewisses patriotistische Gedankengut in sich trägt, wie ich, achte jedermanns Vaterland, aber das deinige Liebe, sage ich, das gehört den Grönländern, Punkt, und werde ja immer sein.
Gerald, jetzt hast du gesagt, wie du dazu stehst in deinem Verhältnis zu Trump auch. Meine Frage ist jetzt aber, was glaubst du, wie das Ganze in den nächsten Monaten ausgehen wird? Weil fern von deiner Haltung...
Wir sind im Fluss. Also es geht... Achtung. Die Annahme, ja, da gibt es ein Ende. Und das Ende ist bezifferbar in 3 Monaten. Und das Ende ist bezifferbar mit den Grönland-Verhandlungen und das Ende ist bezifferbar mit jenem Zeitpunkt und mit jenem Zeitpunkt, der ist falsch. Wir sind in einem Wandel, der ein Zeitalter betrifft. Wir sind im Fluss. Es wandelt sich. Wir haben in Europa sehr viele Punkte, die uns in diesem Jahr, in den nächsten Jahren begleiten werden. Und wir haben überregional, global Entwicklungen, die uns begleiten werden. Die US-amerikanische Geschichte ist nicht zu Ende. Die Kugel ist dort aus dem Lauf. Donald Trump hat relativ deutlich gesagt, wie er denkt. Das wissen wir seit 10 Jahren. Die europäischen Eliten haben halt nur geglaubt, Kamala Harris wird's und haben ihn nicht ernst genommen, haben die letzten 10 Jahre keine Hausaufgaben gemacht. Wir waren eine Wirtschaftsmacht, heute sind wir es nicht mehr. Wir waren eine Sicherheitsmacht, heute sind wir es nicht mehr. Wir waren eine moralische Macht, heute sind wir Heuchler. Wir haben uns selbst, diese europäischen Werte, alle selbst verraten. Wir waren ein christlich-jüdischer Kontinent, heute sind wir ein arabischer Kontinent. Also nur, dass einmal bei uns zählt die Leistungsgedanke, heute zählen Sozialsysteme. Also so hat sich Europa gewandelt, keine Hausaufgaben gemacht. Jetzt hast du einen dir gegenüber sitzen, der keine Diplomatie besitzt, keinen Respekt vor irgendwem besitzt und dir relativ deutlich ins Gesicht sagt, du bist ein Vollidiot. So, jetzt gehen einmal unsere Europäer damit um und lassen sich jeden Tag von mir und Trump sagen, sie sind Vollidioten. Dann gibt's einige Schritte, die Probleme lösen könnten. Ich habe gerade beziffert, das Grönland, die Grönland-Thematik kann man so lösen. Wie löst man Handelskonflikte, dass sich die Amerikaner überfordert vorkommen, weil die Europäer viel günstiger die letzten Jahre und Jahrzehnte zum großen Bruder geliefert haben, als wir zugelassen haben im Regress, sehen wir auch bei der Mercosur-Debatte etc. Also Lateinamerika war immer ein super Partner. VW, wir müssen unbedingt VW nach Lateinamerika bringen, aber das Rindfleisch aus Brasilien dürfen wir ja nicht nehmen und aus Argentinien. Also wir waren da schon als Europäer im Umgang mit anderen Kontinenten sehr überheblich und haben geglaubt, nur weil wir die große alte Tante Europas sind, wo die Sprachen ausgegangen sind, die Kultur ausgegangen ist, sind können wir den sogenannten Kolonien, also Lateinamerika und Nordamerika, erklären, wie man, dass sie gefälligst uns als die Urmutter der Zivilisation in Europa zu schützen haben. Diese Geschichte ist hinterlegt.
Der Status ist ja gewichen, aber also, die Überheblichkeit.
Nein, ich habe die Frage nicht beantwortet. Die Frage ist, wie lange dauert es? A, weiß ich nicht. B, länger. C, viele Themen, die auf uns zukommen werden.
Wie geht es aber aus? Gehst du davon aus, dass es einen Deal geben wird, zwischen 700 Millionen und einer deutschen Billion gezahlt wird? Also man wird dafür zahlen und dann nimmt man es. Oder glaubst du, es werden andere, kreativere, möglicherweise ein militärischer Weg gefunden, um sich dadurch zu setzen?
Es gibt keinen militärischen Weg für Grönland. Der ist weder geboten noch erlaubt. Kongressabgeordnete haben, weil Medien gesagt haben, Trump möchte das militärisch lösen, haben Kongressabgeordnete, auch der Republikaner, recht eindeutig gesagt, das geht nur mit einem Beschluss des Kongresses. Diesen Beschluss, diese Mehrheiten sieht kein Mensch, die gibt es auch nicht. Und wenn er gegen einen Beschluss des Kongresses handeln würde, gibt es sofort ein Impeachment-Verfahren. Ja. Ich habe gestern noch mit sehr lieben Freunden aus Los Angeles gesprochen, die der Ehemann, Freund von mir, ist Amerikaner, wurde in Los Angeles geboren, lebt in Los Angeles, ist eher Republikaner, aber eher im Sinne Grand Old Party, also eher noch das alte GOP-Establishment. Mhm. Und seine Frau ist eine gebürtige Österreicherin, die in Los Angeles lebt, die ist eher Demokratin. Würde man so sagen, beide verzweifeln, glaube ich, an der politischen Situation in den USA. Aber was ich damit sagen will, ist, die USA sind keine Diktatur. Donald Trump ist kein Diktator, er ist kein Autokrat. Er mag im internationalen diplomatischen Verhältnis verhaltensauffällig sein. Er mag auf manche clownesk wirken. Es mögen sich manche auch für ingenieren, auch fremdschämen, wenn sie ihm zuhören. Aber aus meiner Sicht verfolgt er ganz klare Ziele, die auch ganz klare Konsequenzen haben. Wenn wir zurückblicken auf Venezuela, wäre im ersten Moment quasi die Legende gewesen, Donald Trump inhaftiert Maduro, weil Maduro ihn in den Medien beleidigt hat. Das ist das, was Donald Trump dann auch coram publico vertont. Böser, böser Maduro. Die Wahrheit ist eine andere. Donald Trump sichert sich Venezuela, schneidet Russland vom Erdöl Venezuelas ab, importiert derzeit im großen Stile, er zahlt dafür, er raubt nicht, sofort in die USA, macht sich daher auch vom Nahen Osten unabhängiger und drückt gerade die Treibstoff- und Benzinpreise in den USA, um inflationsdämpfend zu wirken. Das ist die Wahrheit.
Was auch eines seiner Wahlversprechen war.
Das kann jetzt uns gefallen oder nicht, aber wir haben es gewusst. Schau, es gab eine Reihe von US-Präsidenten, die uns erklärt haben, sie intervenieren auf der ganzen Welt, weil sie Demokratie und Moral exportieren wollen. George Bush Junior mit Colin Powell in der UN-Generalversammlung in New York mit diesem kleinen Fläschchen des irakischen Giftgases. Wir müssen die armen Iraker vor dem Giftgas des Saddam Hussein schützen. Wir müssen Moral, Humanität bringen. Das sind die Exportgüter Amerikas. Weil es uns gesagt, ja, das sind die Heilsbringer. Auf zum Heiligen Krieg gegen den Irak, auf zum Heiligen Krieg. Hunderttausende tote Soldaten, Kinder, Beute, Mütter, Frauen, Männer, die von US-amerikanischen Bomben ihre Schädel weggesprengt bekommen haben später, stellt sich heraus, das Giftgasflaschel war ein Fake, es hat's nie gegeben. Was wollten die Amerikaner? Nicht einmal Saddam Hussein wegbringen. Der war ihnen vollkommen wurscht. Sie wollten Einfluss über die Erdölreserven des Iraks. Das hat der Herr Obama mit dem Herrn Gaddafi noch einmal gespielt. Ich muss Muammar Gaddafi in die Knie zwingen, weil er sein Volk unterdrückt. Wohlgemerkt, Obama bringt Millionen von Menschen um, aufgrund seiner angeordneten Kriege, bekommt den Friedensnobelpreis, ist von oben bis unten mit Blut bekleckert, aber er hat charmant, dass der Donald Trump macht. Er hat gesagt, ich bringe ja nur Frieden und Moral und Demokratie. Und der Donald Trump macht die Abkürzung. Sagt, lass mal die ganzen Floskeln, die Barocken der letzten 70 Jahre. Ich will ja Öl. Ich will Grönland. Ich will die seltene Erde. Er macht also das Gleiche, was alle US-Amerikaner gemacht haben. Das ist das Wesen dieses Kontinents, dieses Staates, seine Vormachtstellung beinhart auszunutzen. Aber er macht es ohne diplomatische Floskeln. Ja, glaubst du, es war sehr angenehm, als Tony Blair und George Bush ohne UN-Mandat die NATO samt den Deutschen in Wahrheit in Gang gesetzt hat, in einen Konflikt am Hindukusch, der kein Deutscher war? Was haben wir am Hindukusch zusammengebracht? Außer hunderte Särge von deutschen Soldaten. Die Deutschen haben da nie was verloren gehabt, die Briten auch nicht. Was haben wir geschafft? Die Region destabilisiert. Was wollten die Amerikaner? Nein, nicht Demokratie und die Scharia abschaffen. Sie wollten die Rohstoffreserven Afghanistans, die es ja zweifelsohne gibt. Die Länder sitzen ja alle auf mehr Rohstoffen, wertvolleren Rohstoffen als Österreich, Deutschland und der ganze europäische Kontinent zusammen. Was du bei uns da anbohren kannst, ist Kernöl. Da im See, im Altersseer See, kriegst du bestenfalls, weiß ich nicht, eine warme Quellen findest. Da musst du aber mal 5 Kilometer runtergehen mit einem Bohrkern. Also, Freunde, das ist unser Rohstoff. Heute. Wir haben zwar noch Erzberg und alles und Erzvorkommen, aber wir sind ja in Europa rohstoffarm in Wahrheit, im Gegensatz zu den Regionen, über die wir gerade sprechen. Und das ist die US-amerikanische Agenda immer gewesen. Also es braucht keiner überrascht sein. Die Frage ist nur, wie gehst du damit um? Zeigst du Stärke? Verhandelst du? Oder gehst in die Knie und schaust aus wie das verängstigste Häschen, vor dem sich die große orange Schlange aufbaut? Und ich bin da eher der Meinung, Germany first, Deutschland zuerst, Österreich zuerst, Europa zuerst. Wir haben unsere europäischen Interessen zu vertreten. Das bedeutet aber auch, dass wir uns in Zukunft ein wenig weniger um das Weltklima kümmern und die Hysterie, die damit einhergeht, dass wir uns ein wenig weniger um alle möglichen Staaten auf der Welt kümmern, wo wir feministische Toilettenanlagen bauen könnten und unsere Moral und unsere Demokratie exportieren können, sondern dass wir in erster Linie jetzt in ein Zeitalter gehen, wo wir uns um unsere eigenen Probleme kümmern. Und da gibt es in Europa Politiker, die tun das. Den Viktor Orban, den verteidige ich bis zum letzten Atemzug, weil ich weiß, dass er es tut. Die Giorgia Meloni, die sagt Italy first. Primo Italia, Italia primo. Das sagt die gute Giorgia Meloni. Und was sagt der Friedrich Merz? Ukraine zuerst. Und darin liegt auch der entscheidende Fehler, den Europa gemacht hat.
Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Das war wieder. Wir sind schon fertig jetzt. Ja, recht herzlichen Dank. Das war wieder sehr aufschlussreich. Ich danke dir.
Philipp, ein gutes Neues. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Danke.